Guten Abend, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich möchte der ÖSM Danke sagen für die Einladung, obwohl das Thema sehr schwer ist. Aber ich bin begeistert, dass es eine ÖSM-Gruppe gibt. Ich bin begeistert, dass es Studenten gibt aus verschiedenen Kirchen und christlichen Gemeinden, die zusammenkommen auf der Uni, um was zu machen, um ein Forum anzubieten für Studenten, die vielleicht sich nicht als Christen bezeichnen würden, aber die sagen, ich möchte mit jemandem darüber reden, ohne überfahren zu werden. Und ich finde es super, dass deswegen, dass es die ÖSM gibt. Ich soll mich kurz vorstellen, hat es geheißen. Das ist immer schwer, weil einige da sitzen, die diese Vorstellung schon 20 Mal gehört haben. Ja, möchte jemand aufstehen und mich vorstellen? Mein Name ist Andrew Page. Ich bin Engländer, wie man sieht und hört. Ich habe Französisch-Deutsch studiert als erstes Studium und dann später habe ich Theologie studiert. Ich habe Französisch und Deutsch unterrichtet in England in einem Gymnasium und dann später bin ich nach Österreich gekommen. Ich habe zunächst einmal mit der ÖSM mitgemacht, um die ÖSM-Gruppen auf verschiedenen Unis in Österreich zu unterstützen. Eigentlich habe ich da, das war ein super Job für mich mit der ÖSM, weil etwas, was ich sehr gern mache, ist mit ehrlichen Skeptikern rede über den Glauben. Also wenn Leute Einwände haben gegen den christlichen Glauben, rede ich gern mit diesen Leuten, obwohl ich nicht immer gescheite Antworten habe. Auch Engländer sind nicht allwissend. Eine weint schon, weil sie nicht gewusst hat, dass Engländer nicht allwissend sind. Ich glaube, das ist genug Vorstellung.
Ja, von Rosalinde hast du noch nicht erzählt heute.
Wie, was?
Von
Rosalinde. Von? Ich höre nicht. Aber ich denke, ich mache den Vorstellung. Was soll ich sagen?
Mir hat das so gut gefallen,
von Rosemary.
Rosemary.
Aber jetzt will ich nicht von Rosemary sprechen. Das ist eine Intimsphäre. Also ich bin jetzt fertig. Oh. Okay, jetzt halte ich den Vortrag und Fragen und andere Vorschläge gibt es erst bitte zum Schluss. Danke, Therese. Wenn ich mit ehrlichen Skeptikern rede über den christlichen Glauben, kommen zwei Fragen am meisten vor. Zwei Fragen, die meiner Meinung nach sehr wichtige Fragen und die wirklich die Wahrheit des christlichen Glaubens in Frage stellen. Die sind zwei Fragen, die für mich auch sehr schwer sind. Sie sind Fragen, die mich manchmal zum Zweifel bringen. Und eine dieser zwei Fragen ist die Frage nach dem Leid. Leid, warum lässt Gott das zu? Wie kann ein Gott, noch dazu ein Gott der Liebe, Tsunamis, Terroranschläge und tödliche Krankheiten zulassen? Ist der Glaube an den Gott der Bibel dadurch nicht erledigt? Und es gibt viele Leute, die sagen würden, es ist eh klar, um an den Gott der Bibel zu glauben, muss man letztlich das Gehirn ausschalten. Schau dir die Welt an. Es ist offensichtlich, dass der christliche Glaube nicht wahr sein kann. Und als Einstieg möchte ich was vorlesen aus der Bibel, weil das eh die Frage ist, warum lässt Gott das zu? Ich lese etwas aus der Bibel vor zum Thema Leid. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und grüllten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Sie nagelten ihn ans Kreuz. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet, warum? Jeder Mensch stellt sich die Frage, warum? Manchmal. Auch Jesus in der Situation. Jeder Mensch stellt sich die Frage, warum, oder fast jeder Mensch. Warum gibt es unheilbare Krankheiten? Warum kommen behinderte Babys zur Welt? Warum wird ein vielversprechendes Leben ausgelöscht? Warum leiden unschuldige Menschen? Ich möchte sagen, ich denke, diese Frage taucht hauptsächlich im christlichen Bereich auf, dort, wo man davon gehört hat, dass es einen liebenden Gott gibt. Wenn wir nie davon was gehört hätten, würden wir uns über das Leid nicht in dieser Weise aufregen. Wir wären dann traurig über das Leid, aber wir würden vielleicht nicht die Frage stellen, warum. Aber wenn man irgendwo in einer christlichen Kultur aufgewachsen ist, liegt diese Frage auf der Hand, warum lässt Gott das zu? Und wir stellen uns die Frage, warum? Man kann die Frage so formulieren, zunächst einmal nur auf intellektueller Ebene. Der christliche Glaube behauptet, Gott ist allmächtig und Gott ist auch die Liebe. Aber bitte, angesichts des Leides kann er nicht beides sein, oder? Wenn er allmächtig ist, könnte er jetzt dem Leid ein Ende machen, heute Abend. Aber er tut es nicht und deswegen liebt er uns nicht, oder? Oder wenn er die Liebe ist, dann will er dem Leid ein Ende machen, oder? Aber er tut es nicht, dann kann er nicht allmächtig sein. Also ich finde diese Frage also sehr, sehr wichtig. Und sehr tiefgehend, für mich als Christ ist sie sehr tiefgehend. Warum lässt Gott das Leid zu? Und wir stellen uns immer wieder diese Frage, warum? Ich weiß, das ist letztlich keine intellektuelle Frage. Ich weiß, dass es einige gibt heute Abend, die da sitzen. Und es ist nicht wirklich eine intellektuelle Frage, weil du momentan in einer Situation steckst, die dich fertig macht. Für dich persönlich, in deiner Familie oder Freunde, Bekannte, irgendwas ist passiert und du denkst, das gibt's nicht, dass es Gott gibt. Wo ist Gott in dieser Situation? Wie kann er sowas zulassen? Für einige Leute heute ist das ein sehr, sehr schmerzhaftes Thema. Das ist nicht nur ein Thema für da oben, es ist auch ein Thema, das unsere Seele fertig macht. Ich habe gute Freunde, Carsten und Tanja, sie waren in der ÖSM-Gruppe in Wien als Studenten. Und nachdem sie mit dem Studium fertig waren, haben sie geheiratet. Und sie haben mich dazu eingeladen, die Predigt zu halten bei ihrer Hochzeit. Und 11 Monate später haben sie einen Autounfall gehabt und Carsten ist gestorben. Sie haben nicht einmal den ersten Hochzeitstag miteinander feiern können. Und man stellt sich die Frage, warum? Warum lässt Gott sowas zu? Und es kann sehr wohl sein, dass du da sitzt und denkst, ja, aber es gibt viel, viel Schlimmeres. Absolut, es gibt viel, viel Schlimmeres. Warum lässt Gott das zu? Was tut Gott gerade? Schaut er nur zu? Sind wir ihm egal? Also ich denke, die Frage ist sehr wichtig. Das ist letztlich keine intellektuelle Frage und ich habe keine fertige Antwort darauf. Es wäre sehr verdächtig, wenn ich eine Antwort geben würde heute Abend und du nach Hause gehen würdest und sagen würdest, ja, ich habe immer gedacht, dass die Frage nach dem Leid ist irgendwie ein Problem, aber jetzt sehe ich, dass es überhaupt kein Problem ist. So shame. Also das wäre sehr verdächtig. Das ist ein Problem, das ich nicht lösen kann. Ich bilde mir das nicht ein. Aber ich glaube, dass der christliche Glaube schon Antworten hat hier und ich glaube, dass ich da etwas zu sagen habe. Und ich hoffe, dass wenn du dich überhaupt nicht als Christ bezeichnest, Ich hoffe, dass du trotzdem bereit bist, das anzuhören, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Und dann kannst du dir selber überlegen, dir selber die Entscheidung treffen, glaube ich, dass das möglich ist oder nicht? Glaube ich, dass das wahr ist oder nicht? Ich erwarte nicht, dass jeder mit mir einverstanden ist heute Abend. Ich hoffe, dass ehrliche Skeptiker da sind heute Abend. Ich werde die Frage heute Abend so angehen. Zunächst einmal werde ich die Antwort der Bibel auf diese Frage kurz schildern. Und dann möchte ich drei Einwände erwähnen, die man gegen diese biblische Antwort bringen kann. Also ich werde die Antwort der Bibel, dass das Leid betrifft, kurz schildern. Und dann bringe ich diese drei Einwände. Und die sind drei Einwände, die ich auch habe. Also wenn ich diese christliche Antwort, diese biblische Antwort erkläre, denke ich gleichzeitig an diese drei Einwände. Ich denke, ja, aber... Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man ehrlich darüber redet. Ich sage noch etwas kurz zu mir. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das Thema Gott und Glaube, das war kein Thema bei uns zu Hause. Ich bin als Teenager Christ geworden und das war ziemlich ein Schock für meine Eltern. Ich habe meinen Eltern erzählt, ich bin Christ geworden. Mein Vater hat gesagt, das ist nett. Und meine Mutter hat gesagt, was meinst du bist Christ geworden? Du bist immer Christ gewesen, du bist Engländer. Also das war wirklich eine Überraschung für meine Eltern, als ich Christ geworden bin. Ich stehe heute Abend hier als überzeugter Christ. Ich bin kein religiöser Mensch und ich will kein religiöser Mensch sein, aber ich bin überzeugter Christ. Das heißt, ich bin voreingenommen. Deswegen bin ich froh, wenn man kritisch zuhört. Okay, der erste Teil, die Antwort der Bibel. Die Antwort der Bibel, was diese Frage betrifft. Und die möchte ich in drei Sätzen zusammenfassen. Satz Nummer 1, Gott hat den Menschen als Höhepunkt der Schöpfung erschaffen. Gott hat den Menschen als Höhepunkt der Schöpfung erschaffen. Und lassen wir uns bitte nicht ablenken von der Evolutionsfrage. Ob Gott in 6 Tagen geschaffen hat oder durch die Evolution, ist mir wirklich wurscht. Aber die Bibel sagt, dass Gott uns geschaffen hat, als Höhepunkt der Schöpfung. Die Bibel sagt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass Gott den Menschen zu seinem Gesprächspartner gemacht hat. Er wollte, dass der Mensch ihn kennt, ihn liebt und ihn genießt. Und deswegen sind wir der Höhepunkt der Schöpfung. Steht im ersten Buch der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Er schuf Mann und Frau. Und ich muss erklären, nach seinem Bild bedeutet nicht, dass Gott physisch ist. Dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, bedeutet nicht, biblisch gesehen, dass Gott physisch ist. Es bedeutet eher Folgendes, wir sind schöpferisch, wir sind kreativ, wir können lieben, wir denken nach, auch über uns selbst denken wir nach. Wir haben einen freien Willen, wir sind persönlich und wir sind diese Dinge, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Er ist kreativ, er ist persönlich. Das ist die Bedeutung von diesem Satz, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen worden. Und pass auf, die Bibel sagt nicht, dass Gott männlich ist. Wenn die Bibel von Gott spricht als er, meint sie er im Gegensatz zu es, und nicht er im Gegensatz zu sie. Das heißt, Gott ist nicht ein Es, Gott ist eine Person. Gott kann man begegnen. Gott kann man kennen, lieben und genießen. Das ist nur die Behauptung der Bibel. Vielleicht stimmt es gar nicht. Jeder muss die Entscheidung treffen. Das war der erste Satz. Gott hat den Menschen als Höhepunkt der Schöpfung gemacht. Der zweite Satz, der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt. Der Mensch hat sich selbst aus dieser Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt. Fachausdruck. Eine Rebellion hat stattgefunden. Wir haben die Entscheidung getroffen als Menschen, wir wollen ohne Gott auskommen. Danke. Wir sind bereit, seine Geschenke anzunehmen. Natur, Liebe, Musik, Sport, was immer sonst, aber dann laufen wir davon. Das ist die Behauptung der Bibel. Wir wollen unser eigener Gott sein und das trennt uns von Gott. Und bitte, ich denke, das stimmt, der Sündenfall ist nicht nur etwas, was in der Geschichte zurückliegt, sondern etwas, was wir auch beständig in unserem eigenen Leben wiederholen. Und ich rede nicht von euch, ich rede von uns. Auch wenn wir glauben, dass es Gott gibt, im Alltag leben wir oft, als ob es ihn nicht geben würde. Wir haben oft die Einstellung, ich lebe für mich, danke. Mir ist egal, was Gott denkt. Wir können das an einem einfachen Beispiel sehen. Jesus sagte mal, so wie du behandelt werden willst, so behandle den anderen. Aber wir leben nicht so. Und manchmal handeln wir ganz bewusst dagegen, oder? Ganz absichtlich dagegen. Ich auch. Wir leben ständig, immer wieder diese Trennung von Gott. Und die Bibel sagt, dass wir alle schuld sind. Wir sind von Natur aus in Rebellion gegen Gott. Manchmal ist diese Rebellion aktiv, selten, glaube ich, aber manchmal. Ich habe einmal mit einem Studenten in England geredet. Er hat mir gesagt, jeden Tag in der Früh stehe ich auf und ich mache das gegen den Himmel, gegen Gott. Das ist aktive Rebellion. Aber für die meisten Menschen ist es eher passiv. Es darf Gott sogar geben, aber ich lebe im Alltag, wie ich will. Es ist eh mein Leben, oder? Und die Folge dieser Rebellion ist das Leid in unserer Welt. Gott ist Liebe, er hat die Liebe erfunden. Wenn wir uns von ihm abwenden, kommen wir aus diesem Bereich heraus. Und das meiste Leid in dieser Welt, das meiste Leid, habe ich gesagt, in dieser Welt, kann direkt auf die Entscheidung für das Böse zurückgeführt werden, die wir Menschen getroffen haben. Zum Beispiel Hungersnot, es gibt genug Essen in unserer Welt. Aber wir Menschen sind nicht bereit, dieses Essen zu teilen. Und ich finde es interessant, wir wollen uns immer entschuldigen, wenn irgendwas passiert in unserem Leben, was nicht gerade gut ist. Ich war müde, es war Stress, der andere hat angefangen, die Eltern sind schuld. Wir haben dauernd Entschuldigungen dafür, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Und oft sagen wir, im Kern bin ich gut, oder wir denken, im Kern bin ich gut. Und wir denken oft, es war der Druck, wegen dem Druck habe ich das gemacht oder das gesagt. Aber ich denke, das Bild einer Zitrone passt gut zu uns. Wenn ich hier eine Zitrone habe und auf die Zitrone drücke, kommt saurer Saft heraus. Aber der Saft ist nicht sauer geworden durch den Druck. Der Druck hat einfach sichtbar gemacht, was eh immer in der Zitrone war. Und wenn ich was anstelle, wenn ich unter Druck bin, kommt einfach das heraus, was eh drinnen war. Und ich glaube, wir sitzen alle da im selben Boot. Weil ich das Wort Sünde gesagt habe, muss ich nur ganz kurz sagen, wenn ich das Wort Sünde verwende in Europa, obwohl ich das Wort Sünde außerhalb von Europa kaum verwendet habe in meinem Leben, fällt mir jetzt ein. Aber wenn ich das Wort Sünde verwende, denken die meisten Leute nicht an Sünde, sondern an Sünden. Und der Unterschied ist sehr wichtig, sehr wichtig. Sünden sind Lügen, Betrug, andere umbringen, Schwindeln, also Ehebruch, die ganze Liste. Das sind Sünden. Sünde ist die innere Einstellung in meinem Herzen, die sagt letztlich, ich will mein eigener Gott sein. Gott kann draußen gehen. Und der Unterschied ist wichtig, weil natürlich gibt es Leute, die weniger Sünden haben als andere. Und vielleicht fällt dir jetzt jemand ein, der viel mehr Sünden hat als du. Und das gibt dann ein gutes Gefühl. So schlecht bin ich auch nicht. Aber jeder hat das Problem der Sünde. Diese innere Einstellung, diese Gottesallergie. Auch wenn ich an Gott glaube, dass es Gott gibt, ist die Gottesallergie da, die letztlich dazu führt, dass ich sage, ich lebe für mich. Und ich denke, das stimmt. Und die Juden im ersten Jahrhundert, sie haben ein Bild für diese Sünde und für diese Trennung im Tempel gehabt, in Jerusalem. In Jerusalem im Tempel gab es einen Teil des Tempels, das war das Allerheiligste. Und sie haben geglaubt, dort offenbart sich Gott besonders. Dort lebt Gott ganz besonders. Und zwischen dem Allerheiligsten und dem Teil des Tempels, wo die Menschen waren, war ein dicker, großer Vorhang. Der Vorhang war so dick. Ein großer, dicker Vorhang. Und die Juden haben gewusst, was dieser Vorhang bedeutet. Sie haben gewusst, wir sind von Gott getrennt. Wir sind aus der Gegenwart Gottes ausgeschlossen, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott. Deswegen war dieser Vorhang da im Tempel. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt und deswegen ist Leid in der Welt. Und damit bin ich beim dritten Satz. Gott hat den Menschen als Höhepunkt der Schöpfung erschaffen. Der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt und deswegen leben wir in einer Welt, die kaputt ist. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Und wir sind daran schuld. Wir Menschen sind daran schuld, weil wir rebelliert haben. Die ganze Schöpfung ist krank, weil der Höhepunkt der Schöpfung, wir Menschen, rebelliert hat. Und als der Höhepunkt der Schöpfung abgefallen ist, ist dann die ganze Schöpfung abgefallen. Leid ist ein Indikator, dass etwas nicht in Ordnung ist. Unsere Welt ist in gewisser Hinsicht kaputt und ich glaube, das liegt auf der Hand. Andere Religionen aber sehen das anders. Es gibt Leute in dieser Welt, die sagen, alles ist richtig, so wie es ist. Oder es ist Schicksal. Oder alles ist total okay, wie es ist. Oh Gott, total okay, wie es ist. Aber der christliche Glaube, der biblische Glaube sagt, nein, Leid ist an sich was Schlechtes. Und das möchte ich betonen. Leid ist an sich was Schlechtes. Es ist ein Hinweis darauf, dass unsere Welt kaputt ist. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich nur kurz sagen, obwohl diese Rebellion stattgefunden hat und obwohl wir Menschen, laut Bibel, von Gott getrennt sind, liebt uns Gott nach wie vor. Die Bibel macht es sehr klar. Er möchte weiterhin, dass wir Menschen ihn kennen, ihn lieben und ihn genießen. Aber diese Trennung macht es irgendwie unmöglich. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, wo ich drei Einwände bringen will. Einwände, die für mich alle sehr wichtig sind. Und wenn es weitere Einwände gibt nachher, bin ich natürlich sehr offen dafür, dass wir darüber reden. Ich kann nicht garantieren, dass ich gescheite Antworten habe. Der erste Einwand, hat Gott es nicht vorher gewusst? Hat er nicht vorher gewusst, dass die Menschen rebellieren würden und dass das ganze Leid dann kommen würde? Die Antwort ist natürlich ja. Gott hat bei der Schöpfung drei Möglichkeiten gehabt. Die erste Möglichkeit, er hätte sich entscheiden können, nichts zu erschaffen. Aber es bringt nicht sehr viel, über diese Möglichkeit zu reden. Die zweite Möglichkeit, er hätte Menschen erschaffen können, die sich gegen ihn nicht auflehnen könnten. Er hätte Menschen schaffen können, die nicht rebellieren könnten. Und dann hätten wir eine Welt ohne Leid. Dann würden wir jetzt alle in einer Welt ohne Leid leben. Aber ein Mensch, der nicht rebellieren kann, ein Mensch ohne freien Willen, ist kein Mensch, sondern eine Maschine. Und Gott ist persönlich, Gott will, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Es ist unmöglich, eine Beziehung mit einer Maschine zu haben. Wie ist deine Beziehung zu deinem Kühlschrank? Ja, ich weiß, kühl. Aber es ist unmöglich, mit einer Maschine eine Beziehung zu haben. Eine Marionette kann nicht lieben. Stellen wir uns folgende Situation vor. Ich verliebe mich in die Esmeralda. Ich hoffe, dass niemand da ist heute Abend, die Esmeralda heißt. Du bist nicht gemeint, falls du da bist. Ich verliebe mich in die Esmeralda und ich sage ihr eines Tages, du Esmeralda, ich bin so begeistert von dir. Ich liebe dich. Und sie schaut mich an und sie sagt du. Also das ist sehr schlimm. Ich verabscheue Engländer sowieso. Ich will dich nie wiedersehen. Verdufte. Und ich bin natürlich sehr traurig. Aber stellen wir uns vor, wir treffen uns doch ein paar Wochen später und wir trinken einen Kaffee miteinander in der Mensa. Und während wir ein bisschen reden und Kaffee trinken, sage ich ihr, du, ich denke, wir kennen diese Leute hinter dir, oder? Und sie schaut herum und während sie in die andere Richtung schaut, streue ich ein gewisses Pulver auf ihren Kaffee und rühre blitzschnell um. Nein, dieses Pulver kann man bei mir nicht kaufen. Und dann sage ich, Esmeralda, trink deinen Kaffee, er wird kalt. Und sie trinkt den Kaffee. Und ich warte ein paar Minuten und dann sage ich, Esmeralda, ich liebe dich. Und jetzt, weil sie den Kaffee mit dem gewissen Pulver getrunken hat, bin ich für sie in ihren Augen der Traummann. Das ist nicht das Witz gedacht. Das war jetzt... Das war Gerhard, gell? Also, ich schaue wie der Traummann aus. Strahlend, stramm, der perfekte Mann. Und sie sagt, ich liebe dich auch. Und wir gehen miteinander aus und wir heiraten und wir sind total glücklich. Ich wäre eigentlich nicht glücklich, weil ich immer wissen würde, das war keine freie Entscheidung von ihr. Ich habe sie absolut manipuliert. Ich habe sie zu einer Marionette gemacht. Zu einer Maschine. Und mit einer Marionette, mit einer Maschine kann man keine Beziehung haben. Es geht gar nicht. Es ist nicht echt. Und deswegen möchte ich sagen, dass Gott deswegen die Entscheidung nicht getroffen hat, Menschen ohne freien Willen zu machen. Und die dritte Möglichkeit, er hat Menschen erschaffen, die sich frei entscheiden können, weil er sich nach einer Freundschaft mit diesen Menschen gesehnt hat. Und darum geht es im biblischen Glauben. Man könnte sagen, er ist das Risiko eingegangen, aber natürlich hat er das alles vorher gewusst. Er hat gewusst, dass wir unsere Freiheit missbrauchen würden. Er hat gewusst, dass die Rebellion stattfinden würde. Und er hat gewusst, dass das Leid deswegen in unsere Welt kommen würde. Und ich gebe zu jetzt, manchmal, wenn ich mit dem Leid konfrontiert bin, denke ich, dass Gott vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat. Entweder wenn ich Zeitung lese oder wenn Freunde von mir sehr getroffen werden vom Leid. Manchmal denke ich mir, war das wirklich die richtige Entscheidung, dass Gott uns Menschen so gemacht hat. Ich glaube, dass Gott die richtige Entscheidung getroffen hat eigentlich, weil ich mir nicht einbilde, dass ich klarer denken kann als Gott. Ich wollte nur damit sagen, manchmal denke ich mir, der Preis ist zu hoch für die Freiheit. Wenn ich unsere Welt anschaue. Weil die Welt so kaputt ist, oder? Es gibt Menschen jetzt in Innsbruck, die weinen. Seit Stunden weinen sie. Seit Tagen weinen sie. Sie sind fertig. Und das gibt es überall auf der Welt. Aber das war der erste Einwand. Hat Gott das vorher nicht gewusst? Vor der Schöpfung? Und die Antwort ist ja. Der zweite Einwand: Wenn Sünde irgendwie die Ursache ist für das Leid in unserer Welt, bedeutet das, dass die größten Sünder am meisten leiden. Bedeutet das, dass die größten Sünder am meisten leiden? Und die Antwort der Bibel ist eindeutig, nein, nein, nein. Und ich will das klar machen. Weil diese Meinung immer wieder auftaucht. Auch in Österreich taucht die Meinung auf. Die Nachbarn sehen die Familie mit einem behinderten Kind. Sie sagen das der Familie nicht, aber sie sagen es, wenn sie wieder zu Hause sind. Ja, es wird was dran sein. Irgendwas haben sie angestellt. Es ist sehr verbreitet. Natürlich gibt's Leid, das von uns persönlich verursacht wird. Wenn ich 50 Zigaretten pro Tag rauche, 40 Jahre lang, dann kann es sein, dass ich irgendwann einmal leiden werde. Und dann bin ich selber schuld. Aber ich rede jetzt nicht vom Rauchen. Ich rede von den Sachen, wo wir denken, ja, das sind unschuldige Menschen. Und dieser Einwand sagt, ja, wenn Schuld etwas mit Sünde zu tun hat, bedeutet das, dass die größten Sünder am meisten leiden. Aber die Bibel sagt, nein, ich lese was vor aus den Evangelien. Gerade zu diesem Thema. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragen die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Also die Jünger haben diese Frage. Sie denken, dieser Mann ist blind auf die Welt gekommen, deswegen muss es sein, dass entweder seine Eltern eine bestimmte Sünde begangen haben oder dass Gott gewusst hat, später wird dieser Mann eine bestimmte Sünde begehen und deswegen wird er blind sein. Und Jesus sagt, nein, das stimmt nicht. Das ist falsch. Es ist interessant, die Reinkarnationslehre vertritt auch diese Meinung, wenn du jetzt in diesem Leben leidest, ist das Karma. Es ist deswegen, weil du in einem früheren Leben falsch gelebt hast. Aber die Bibel sagt nein. Ich habe einmal mit einer Studentin hier in Innsbruck gesprochen. Sie hat gesagt, ich glaube an die Reinkarnation. Und ich habe gesagt, ja, was denkst du, wenn du mit leidenden Menschen zu tun hast? Also kennst du Leute, die sehr leiden? Und sie sagt, ja, ich habe eine gute Freundin, die Leukämie hat und sie ist in der Klinik und ist beim Sterben. Und ich habe gesagt, glaubst du, dass sie selber schuld ist, weil sie in einem früheren Leben schlecht gelebt hat? Und sie hat gesagt, ganz ruhig, sie hat gesagt, ja, aber ich sage das ihr nicht. Also, man kann lachen oder man kann weinen. Das ist entsetzlich, oder? Und ich habe ihr gesagt, und du glaubst, das stimmt immer, wenn jemand leidet. Sie hat gesagt, ja, es gibt sogar Volkskarma. Was mit den Juden passiert ist im Zweiten Weltkrieg, deshalb waren sie selber schuld. Und ich habe ihr gesagt, du, es ist sehr leicht, diese Reinkarnationslehre anzunehmen, wenn du bist. Du bist jung, du bist hübsch, du bist intelligent, du bist gesund. Sehr leicht zu glauben an die Reinkarnation und zu denken, ja, ich bin so, wie ich bin, es geht mir so gut, weil ich eigentlich gut gelebt habe in einem früheren Leben. Ich denke, das ist eine entsetzliche Lehre. Die Bibel sagt, wir leben nur einmal. Ich zitiere, jeder Mensch stirbt ein einziges Mal und kommt dann vor das Gericht Gottes. Wenn Menschen etwas leiden, ist das schon wegen der Sünde, aber nicht wegen ihrer Sünde, sondern wegen unserer Sünde. Das ist die biblische Antwort. Nicht, weil sie persönlich was angestellt haben, sondern weil wir Menschen uns gegen Gott aufgelehnt haben. Deswegen gibt es Leid in dieser Welt. Wir sind daran schuld, dass einer leidet, nicht er. Noch eine Bibelstelle zu diesem Thema. Es ist interessant, es kommt mindestens zweimal vor in den Evangelien. Zu dieser Zeit erfuhr Jesus, dass Pilatus, das war der römische Statthalter, einige Leute aus Galiläa hatte ermorden lassen, während sie in Jerusalem im Tempel Opfer darbrachten. Meint ihr, diese Galiläer seien größere Sünde gewesen als andere Menschen in Galiläa, fragte er. Glaubt ihr, dass sie deshalb leiden mussten? Ganz und gar nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht von euren bösen Wegen abkehrt und euch Gott zuwendet. Und was ist mit den 18 Männern, die starben, als der Turm von Siloa auf sie herabstürzte? Waren sie etwa die größten Sünder in Jerusalem? Nein, ich sage euch noch einmal, wenn ihr nicht Reue zeigt und auf eurem Weg umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Jetzt komme ich zum dritten Einwand. Der dritte Einwand ist der wichtigste Einwand, meiner Meinung nach. Warum greift Gott nicht ein? Warum greift Gott nicht ein? Wenn er allmächtig ist und die Liebe ist, warum greift er nicht ein? Er sieht das ganze Leid, oder? Schaut er einfach zu? Warum greift er nicht ein? Stellen wir uns folgende Situation vor. Ein betrunkener Autofahrer fährt heute Abend nach Hause und Gott sieht, dass er die Kontrolle über das Auto verlieren wird und dass sein Auto das Auto eines unschuldigen Familienvaters treffen wird. Gott könnte jetzt eingreifen. Gott könnte jetzt schauen, dass das Auto des Betrunkenen das Auto des unschuldigen Familienvaters nicht trifft, sodass der Familienvater nicht stirbt. Aber in dem Augenblick, wo Gott das macht, ist der Betrunkene kein Mensch mehr, sondern eine Maschine. Es sind keine Konsequenzen mehr da für sein Handeln. Deswegen greift Gott nicht ein. Aber wir schauen die Ungerechtigkeit in unserer Welt an und wir verlangen Gerechtigkeit. Wir verlangen Gerechtigkeit. Wir sagen, Gott sollte eingreifen und darf es tun. Aber nehmen wir an, Gott würde in 5 Minuten eingreifen in unsere Welt und das ganze Böse beseitigen. Wie würde es dir gehen in 6 Minuten? Weil wir sind ein Teil des Problems. Wir verlangen Gerechtigkeit, wir wollen, dass Gott da eingreift und schaut, dass alle Kriege aufhören oder was immer, aber wir wollen nicht, dass er uns zu nahe kommt. Wir verlangen Gerechtigkeit, eigentlich brauchen wir Barmherzigkeit. Ich meine nicht, dass Gott nie eingreift. Ich meine nicht, dass Gott ein passiver Gott wäre. Ich glaube, dass er viel öfter eingreift, als wir das checken. Und ich kenne Situationen, wo Gott unheilbare Krankheiten geheilt hat. Aber das ist nicht die Norm. Und es ist immer Gottes Entscheidung, wie er handelt in der Situation oder in der Situation. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott schon eingegriffen hat. Und zwar in Jesus. Und ich möchte jetzt erklären, zum Schluss, was das mit dem Leid zu tun hat, dass Jesus in unsere Welt gekommen ist, dass Gott in Jesus eingegriffen hat. Und es kann sein für einige von uns da, auch wenn wir Atheisten sind, auch wenn wir nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben wollen, vielleicht werden wir jetzt irgendwie den christlichen Glauben ein bisschen anders sehen, wenn ich das jetzt erkläre. Die Bibel sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und das bedeutet im hebräischen Denken Gott selbst, dass Gott selbst Mensch geworden ist und in unsere Welt gekommen ist. Jesus hat einmal gesagt, ich und der Vater sind eins. Und die führenden Juden haben dann Steine aufgehoben, um ihn zu steinigen. Und Jesus hat keinen Rückzieher gemacht. Er hat nicht gesagt, nein, das habe ich nicht so gemeint. Ich meine nur, Gott und ich sind gute Freunde. Nein, er hat weiterhin behauptet, Gott zu sein. Ich und der Vater sind eins. Oder einmal hat er seinen Jüngern gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und das hat er nicht im New Age-Sinn gemeint. Wenn du den Baum siehst, siehst du Gott. Wenn du die Katze siehst, siehst du Gott. Wenn du mich siehst, siehst du Gott. Weil Jesus Jude war und wir haben das Alte Testament. Als Jesus gesagt hat, wenn du mich siehst, siehst du Gott, hat er gemeint, du siehst den persönlichen Schöpfer Gott. Ich bin Gott selber. Das ist die Behauptung. Und Jesus hat auch so gelebt. Er hat so gelebt, wie ein Mensch leben sollte. Zum Beispiel, als Jesus gesagt hat, so wie du behandelt werden willst, so behandle den anderen, hat keiner geschmunzelt. Hat keiner gesagt, und wie schaut es bei dir aus, Jesus? Petrus war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und in einem Brief im Neuen Testament schreibt er Folgendes: Jesus hat nie gesündigt. Ich meine, wenn das nicht der Lüge ist von Petrus, dann ist das eine erstaunliche Aussage, nach 3 Jahren von jemandem sagen zu können: Ich habe nie eine Sünde, nie einen Fehler gesehen. Wenn ich deine Eltern kennenlernen würde und fragen würde, ob du Fehler hast, würden sie sehr lang brauchen zum Nachdenken? Nein, das weiß ich. Ich will euch nicht beleidigen, aber das weiß ich. Aber Petrus sagt, 3 Jahre lang, nach 3 Jahren, Jesus hat nie gesündigt. So, er hat immer so gelebt, wie ein Mensch leben sollte, nicht für sich selbst, sondern für andere, für Leidende und für seinen Vater. Und was haben wir mit diesem vorbildlichen Leben gemacht? Sie nagelten ihn ans Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Ich lese noch einmal vor, was Jesus da am Kreuz gesagt hat. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein großer Schock, wenn man das erste Mal das Evangelium liest. Dass gerade Jesus sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist am Kreuz von seinem Vater verlassen worden. Jesus erlebt die Trennung, von der ich früher gesprochen habe. Ich habe von dieser Trennung gesprochen, oder? Und jetzt erlebt Jesus diese Trennung, sodass er getrennt ist von seinem Vater. Aber warum? Warum? Warum lässt Gott gerade das zu, dass sogar Jesus von Gott verlassen wird, getrennt wird? Es gibt nur eins im ganzen Universum, laut Bibel, was einen Menschen von Gott trennen kann. Und das ist die Sünde, die Rebellion. Aber wenn die Bibel recht hat, hat Jesus nie gesündigt. Es gibt letztlich nur eine mögliche Antwort auf diese Frage, warum Gott Jesus am Kreuz verlassen hat. Schon wegen der Sünde, aber es war nicht seine Sünde, es war unsere Sünde. Und das ist der Kern des christlichen Glaubens, dass Gott in unsere Welt gekommen ist und dass Gott in Jesus Christus unseren Dreck auf sich genommen hat, unsere Sünde und unsere Sünden auf sich genommen hat und die Strafe auf sich genommen hat, die wir eigentlich verdient haben. Wenn das stimmt, und für einige hier hoffentlich ist das ein sehr großes Wenn, aber wenn das stimmt, ist das die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Weil Gott bereit war, so weit zu gehen, damit wir Vergebung haben können und eine Freundschaft mit ihm. Das ist Liebe. Er hat meine Schuld auf sich genommen, er ist an meiner Stelle gestorben. Die Apostel im Neuen Testament, das ist ihre Botschaft, das ist der Kern der Sache. Der Apostel Paulus schreibt: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unsere Stelle als Sünder verurteilt. Der Apostel Johannes: Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und es war Liebe, weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Der Apostel Petrus: Alle unsere Sünden hat Jesus am eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen. Christus hat für die Sünden der Menschen gelitten, der Schuldlose für die Schuldigen. Damit hat er euch zu Gott gebracht. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments, dass Jesus für unsere Sünden gelitten hat, für meine Sünden und für deine Sünden. Mit anderen Worten, Jesus ist von seinem Vater getrennt worden, damit wir nicht von Gott getrennt werden müssen. Ich habe von dieser Loslösung gesprochen, dass die Sünde eine Loslösung ist für Gott, von Gott. Jesus ist die Lösung für die Loslösung. Jesus kommt, um das in Ordnung zu bringen. Und das macht er am Kreuz. Ich möchte noch ein paar Sätze aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Es wird hier nicht erklärt, warum das passiert ist, aber ich finde es ganz interessant. In dem Augenblick, wo Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel, der eine Trennwand war zwischen den Menschen und Gott. Von oben bis unten. Nicht, als ob die Menschen das zerrissen hätten, Gott hat das zerrissen. Mit anderen Worten, Jesus stirbt, Gott zerreißt den Vorhang und er will damit sagen, ihr könnt jetzt hereinkommen. Jetzt können wir Freunde sein, weil Jesus die Lösung für die Loslösung ist. Deswegen ist es jetzt möglich für jeden Menschen, Gott zu kennen, Gott zu lieben und Gott zu genießen, durch das, was Jesus getan hat. Kommt herein. Christ ist jemand, der den Tod Jesu für sich in Anspruch genommen hat. Christ ist jemand, der gesagt hat, ich glaube, dass er das für mich getan hat. Nicht nur für alle, das schon, aber auch für mich. Und ich möchte mein Ja dazu sagen. Und wenn ein Mensch sich aufmacht und Christ wird, dann kommt Jesus Christus durch den Heiligen Geist ins Leben von diesem Menschen und dann fängt dieser Mensch anders zu werden. Ich meine nicht, dass Christen besser sind als andere Menschen. Ich meine nicht, dass ich besser wäre als andere Menschen. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich meine, dass ich besser bin, als ich wäre, wenn ich nicht Christ geworden wäre. Aber ich meine nicht, dass ich besser wäre als andere Menschen. Hoffentlich habt ihr mich verstanden. Weil ich eine neue Kraft in meinem Leben habe, die anfängt, mich zu verändern. Ich hoffe, dass ich jetzt weniger Leid verursache als vor 5 oder 10 Jahren. Und du sagst, ja, aber das ist eine Kleinigkeit. Aber wenn genug Leute diese Begegnung mit Gott machen durch Jesus Christus, dann kann einiges anders werden. Wir stellen uns oft die Frage, warum, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind. Ich habe mir die Frage gestellt, als Carsten damals gestorben ist, nach diesem Autounfall. Und ich möchte jetzt kurz von Freunden von mir erzählen, die sehr gelitten haben. Das sind Freunde in England, sie heißen Paul und Jenny. Paul und Jenny. Ja, ich übersetze für euch, das ist nett. Ne? Sie waren ungefähr 30 Jahre alt, als das passiert ist. Sie haben 3 Buben gehabt, 7 Jahre, 5 Jahre, 1 Jahr alt. Und Paul hat Hautkrebs bekommen. Und er hat sehr gelitten. Und die Ärzte haben dann nach einiger Zeit gesagt, es tut uns leid, wir sind zu spät. Wir schaffen es nicht, wir können nicht helfen. Und Paul hat gewusst, ich werde sterben. Sie haben es den Buben gesagt. Die Familie hat getrauert. Die Familie hat geweint. Die waren natürlich fertig. Und sie haben natürlich die Frage gestellt, warum lässt Gott das zu? Aber sie waren Christen. Und mit der Zeit haben sie angefangen zu erleben, wie Gott in der Situation hilft. In der Krise brechen oft die Fragen auf, oder? Wir fangen an, Fragen zu stellen, die wir früher vielleicht verdrängt haben. Ein Freund von Paul hat ihn besucht, der Freund war nicht Christ, es war ein Freund, ein Arbeitskollege, und hat gesagt, er wollte ihn ermutigen, hat gesagt, Paul, alles wird gut gehen, alles wird gut gehen. Und Paul hat gesagt, das ist sehr lieb von dir, dass du das sagst, aber es stimmt nicht, ich werde sterben. Aber ich weiß, dass Jesus das Problem der Sünde gelöst hat und ich vertraue auf Jesus. Ich weiß, was nach dem Tod mit mir passieren wird. Ein zweiter Freund hat Paul besucht und hat gesagt, wie kann ich nachher helfen, nach deinem Tod? Was kann ich machen für die Familie? Und Paul hat gesagt, ja, also Jenny ist also sehr fähig, aber etwas, was sie nicht kann und nicht mag, ist Modellflugzeuge bauen. Und der 7-Jährige und der 5-Jährige, sie sind so begeistert davon. Und 3 Jahre lang, nach Pauls Tod, ist dieser Freund zu der Familie gekommen und hat Modellflugzeuge gebaut. Also einmal die Woche hat er Modellflugzeuge gebaut mit den Buben. Paul hat die Lieder ausgesucht für seinen Begräbnisgottesdienst. Und hat Jenny gesagt, da ist die Liste. Was hältst du davon? Und sie hat die Liste angeschaut und hat angefangen zu weinen. Und er hat gesagt, warum weinst du? Das sind also Lieder der Sicherheit, weil ich weiß, dass ich zu Jesus gehe. Ich weiß, dass ich in den Himmel gehe. Und sie hat gesagt, ja, das weiß ich alles, aber weil du ein Mann bist, hast du ein schlechtes Gedächtnis. Wir haben einige dieser Lieder bei unserer Hochzeit gesungen. Sie haben vorgehabt, das Wohnzimmer neu herzurichten. Und Paul hätte das gemacht, aber er war gesundheitlich nicht in der Lage dazu. Und sie haben dann dafür gezahlt, dass jemand kommt und das Wohnzimmer herrichtet, weil Paul das sehen wollte vor seinem Tod. Und dann war alles fertig, nur die Vorhänge nicht. Und normalerweise hätte Jenny die Vorhänge gemacht, aber sie war natürlich fertig. Obwohl dieses Bewusstsein da war, wir wissen, was nach dem Tod passiert, weil wir auf Jesus vertrauen. Jenny ist dann zu einem Geschäft gegangen, und hat gesagt, ich möchte gern Vorhänge bestellen. Sie hat die Vorhänge bestellt. Und dann hat sie der Frau gesagt, wie lange dauert es, bis die fertig sind? Und die Verkäuferin hat gesagt, ja, 6 bis 8 Wochen. Und Jenny hat gedacht, traue ich mich, sowas zu sagen jetzt, was ich sagen werde. Aber sie hat es doch geschafft. Sie hat gesagt, ja, es klingt ein bisschen komisch, aber mein Mann ist beim Sterben. Und wir haben das Wohnzimmer neu hergerichtet und er würde das gerne alles fertig sehen vor seinem Tod. Geht schneller. Und die Verkäuferin war natürlich ganz überrascht und hat sowas noch nie erlebt. Sie hat gesagt, Moment, ich frage. Und sie ist zurückgekommen und sie haben dann die Vorhänge in 5 Tagen fertig gehabt. Und Paul ist gestorben und sie haben absichtlich einige Stunden seinen Körper da im Haus gelassen, im Schlafzimmer. Und Valerie, eine Freundin von mir, ist hingegangen, um mit den Buben zu sein, weil Jenny natürlich fertig war. Und der 5-jährige Bub hat die Haustür aufgemacht und hat gesagt, Hallo Val, Daddy ist zu Jesus gegangen, aber er hat seinen Körper hinterlassen. Also bitte missversteht mich nicht. Das war kein leichtfertiger Glaube, wo man sagt, happy, 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 es ist überhaupt kein Problem, dass Paul stirbt. Sie waren fertig und es ist richtig, dass sie fertig waren. Aber sie haben alle gewusst, weil wir auf Jesus vertrauen, weil Paul auf Jesus vertraut, der die Lösung für die Loslösung ist, der unsere Schuld auf sich genommen hat am Kreuz, wissen wir, dass Paul nach dem Tod zu Gott in den Himmel geht. Nicht, weil er gut wäre, sondern weil Jesus alles am Kreuz erledigt hat. Das ist eine Auswirkung des christlichen Glaubens. Mitten in dem Leid, und sie haben nicht verstanden, warum Gott das zugelassen hat. Auf die Frage haben sie keine Antwort gehabt. Aber mitten im Leid haben sie die Realität dieser Freundschaft mit Gott erlebt. Ich weiß, wo ich heute in 100 Jahren sein werde. Es wird etwas früher sein eigentlich. Aber ich weiß, was mit mir passieren wird nach meinem Tod. Ich gehe direkt zu Gott in den Himmel. Nicht, weil ich was wäre, sondern weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und weil ich auf ihn vertraue. Und wenn ich viel leiden muss, ich habe in meinem Leben bis jetzt sehr wenig gelitten, wenn ich viel leiden muss, werde ich auch wissen, auch wenn ich die Antworten nicht habe auf meine Fragen, kenne ich jemanden, der die Antworten hat. Und er hat seine Liebe zu mir bewiesen, dadurch, dass er für mich sein Leben gegeben hat, am Kreuz. Ich bin Christ geworden mit 14 Jahren und ich bin gerne bereit, mehr davon zu erzählen, nachher im Plenum oder persönlich. Ich sage nur ganz kurz, was ich gemacht habe, als ich Christ geworden bin. Ich habe ein Gebet gesprochen. Und in diesem Gebet gab es drei Bestandteile. Und ich sage nur ganz kurz, was diese drei Bestandteile sind. Die drei Bestandteile waren: Es tut mir leid, ich danke dir, ich bitte dich. Es tut mir leid bedeutet, dass ich Gott gesagt habe, es tut mir leid, dass ich ein Sünder bin. Dass ich manchmal ganz bewusst gegen das eigene Gewissen lebe. Dass ich manchmal oder oft lebe, als ob es dich nicht geben würde. Es tut mir leid. Ich danke dir bedeutet, dass ich Gott gesagt habe, ich danke dir, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und für meine Schuld gestorben ist, weil er mich liebte. Ich danke dir für das, was Jesus getan hat. Und ich bitte dich bedeutet, ich habe gesagt, ich bitte dich, Herr Jesus, komm du in mein Leben durch den Heiligen Geist, komm und lebe in mir als mein Gott, als mein Retter und als mein Freund. Es tut mir leid, ich danke dir, ich bitte dich. Das habe ich mit 14 Jahren gemacht, das ist vor 40 Jahren. Und ich bereue diese Entscheidung überhaupt nicht, das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ich komme in den Himmel nicht, weil ich was für Gott geleistet hätte, sondern weil Gott alles für mich geleistet hat im Kreuz Christi. Und das bedeutet, dass ich anders mit diesem Thema Leid umgehen kann. Eine Beziehung ist damals entstanden, eine Freundschaft. Ich erlebe Jesus Christus in meinem Leben. Ich höre keine Stimmen, keine Sorgen, aber ich erlebe Jesus Christus in meinem Leben, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber heute Abend spüre ich ihn. Wenn du sehr skeptisch eingestellt bist, wenn du denkst, ah, das ist ein Blödsinn, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Einwände zum Ausdruck bringst. Zum Beispiel, du könntest nach dem Vortrag, könntest du einen Christen finden und ihn gegen die Wand schieben, deswegen gibt es Wände, und sagen, ich möchte eine Antwort haben. Der Page kann offensichtlich meine Frage nicht beantworten, sag mir deine Antwort. Es ist wichtig, dass ich habe es satt mit religiösen Menschen, die sagen, stelle keine Fragen, glaub nur. Das macht mich fertig. Stell deine Fragen. Es gibt Bücher draußen, die man, glaube ich, mitnehmen kann. Also jeder ein Stück wahrscheinlich. Für Skeptiker geschrieben. Es ist ein sehr dünnes Buch. Man könnte viel mehr sagen. Aber es wäre ein guter Einstieg, wenn du ein ehrlicher Skeptiker bist. Ich habe auch ein paar Bücher da. Die Logik des Glaubens. Jesus Brennpunkt der Geschichte, hat er wirklich gelebt? Was für Dokumente gibt es außerhalb des Neuen Testaments, sodass wir wissen, sodass wir sicher sein können, dass Jesus gelebt hat? Du kannst gern so ein Buch von mir ausborgen oder Bücher draußen mitnehmen. Frag nachher. Aber wenn du denkst, ja, ich glaube das irgendwie, okay, es ist viel, was nicht beantwortet worden ist, das ist klar, aber ich glaube irgendwie. Und dieses Gebet, es tut mir leid, ich danke dir, ich bitte dich, sowas habe ich noch nie gebetet und ich denke, dass es gescheit wäre, dann frag mich nachher, nach einem Heft. Also ich bitte um ein Heft Jesus, heißt es. Und das erklärt, du kannst darüber nachdenken dann und überlegen dann, ob du so ein Gebet sprechen willst oder nicht. Aber dieses Heft ist nicht für Skeptiker. Da gibt es keine Gründe drinnen, warum der Glaube wahr ist. Dieses Heft ist für Leute, die schon glauben, dass es wahr ist. Okay, frag mich nachher. Ich komme wirklich zum Schluss jetzt. Ich sage nur abschließend, es wird eine Zeit geben, wo Gott zum letzten Mal endgültig eingreifen wird. Am Ende der Weltgeschichte. Die Weltgeschichte wird ein Ende haben, weil Jesus wiederkommen wird auf diese Erde. Nicht als Kind in einer Krippe, sondern als Retter und als Richter. Er wird die Weltgeschichte zu Ende bringen. Wenn der Autor auf die Bühne steigt, ist das Stück vorbei. Und ich lese aus dem letzten Buch der Bibel vor, aus dem Buch der Offenbarung. Es ist viel Bildersprache dabei, aber der Sinn wird klar sein. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Ich bin überzeugt, dass das eines Tages stattfinden wird, dass Jesus wiederkommen wird. Ich bin überzeugt, dass es nachher ein Gericht und Himmel und Hölle gibt. Und ich bin sicher, dass im Himmel dass dieses Leid nicht mehr da sein wird. Und das Angebot ist an jeden Menschen, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat, dann können wir nach Hause kommen zu Gott. Ein Student lernt eine Studentin kennen und sie verstehen sich recht gut und sie gehen miteinander aus, sie gehen miteinander fort und dann an einem Abend gehen sie spazieren am Innufer. Und der Student und die Studentin, sie bleiben stehen und sie schauen einander in die Augen und der Himmel hängt voller Geigen. Und er schaut sie an und er sagt, du, ich liebe dich. Jetzt kann die Studentin eine Entscheidung treffen. Sie kann sagen, na, das ist peinlich, ich will dich nie wiedersehen. Offensichtlich haben einige von uns so etwas Ähnliches erlebt. Oder sie kann sagen, ich liebe dich. Aber eins wird kein Mädchen sagen, wenn ein Bursch sagt, ich liebe dich. Und zwar, das ist sehr interessant. Im Kreuz Christi, wenn ich recht habe, wenn die Bibel recht hat, man muss das prüfen. Es gibt Gründe, warum ich überzeugt bin, dass das stimmt. Im Kreuz Christi sagt uns Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich für deine Schuld am Kreuz gestorben bin. Und irgendwann einmal wird es Zeit sein, die Entscheidung zu treffen, wie ich auf die Liebe Gottes reagiere. Vielen Dank für die Geduld und vielen Dank für das Zuhören.